Liebe Gemeinde, der bekannte Schriftsteller Leo Tolstoi hat einmal seine Lebensgeschichte in einem kurzen Gleichnis beschrieben. Damit würde ich gerne einsteigen. Er schrieb einmal: Ich kam mir vor wie ein Mensch, den man in einen Kahn setzte und in dessen unerfahrene Hände man die Ruder gelegt hatte. Vom Ufer fortgestoßen, ruderte ich auf dem reißenden Strom des Lebens dahin. Je mehr ich in die Mitte der Strömung kam, umso mehr Menschen begegnete ich. Lachende, singende, lärmende Menschen, die alle in einer Richtung dahin fuhren. Und niemand fragte danach, ob denn die Richtung stimmte, in der die Fahrt ging. Plötzlich hörte ich durch das Gewirr das Tausen und Brausen der Stromschnellen und ich sah, wie vor mir ein Lebensschiff nach dem anderen kenterte und unterging. Da kam ich zu mir und hielt inne mit der tollen Fahrt. Mit aller Gewalt ruderte ich zurück, stromaufwärts dem Ufer zu, und endlich kam ich heraus aus der gefährlichen Strömung. Das Ufer, von dem ich losgetrieben war, war der lebendige Gott. Nun war ich zu ihm zurückgekehrt und geborgen. Ich weiß nicht, ob wir das schon so gemerkt haben, aber in den letzten Jahren, ich weiß nicht, wann das so anfing, vielleicht vor 5 Jahren oder ist es schon ein bisschen länger her, gibt es ein Thema, was alle Menschen in unserem Land in besonderer Weise bewegt. Das beschäftigt sie und das kann man überall hören und nachlesen und sehen. Es vergeht fast keine Nachricht in der Zeitung oder im Fernsehen oder im Radio oder was weiß ich wo, wo nicht das, was die Menschen bewegt, irgendwie vorkommt. Nur wir Christen, wir haben das, glaube ich, noch nicht so richtig verstanden. Und wir haben auch noch nicht die Steilvorlage darin entdeckt, die eigentlich für uns gegeben ist. Wir sind vielfach stumm. Jetzt bin ich der ziemlichen Überzeugung, dass nicht wenige unter uns denken, dass ich das Thema Klima meine. Das meine ich aber gar nicht. Denn wenn wir hinter das Thema Klima gucken, und das, was viele junge Leute uns mahnend auch sagen, ist das, was sich dahinter verbirgt als Wort, das Wort Umkehr. Umkehr. So wie wir jetzt leben, können wir nicht weiterleben. Wir müssen uns verändern. Ihr müsst euch verändern. Natürlich an der Gesellschaft, am Klima, was weiß ich, wo festgemacht. Aber im Grunde genommen ganz dahinter geschaut, ist es das Thema Umkehr. Für viele eben Umkehr, um hier ein besseres Leben auf dieser Erde zu ermöglichen. Aber wir Christen wissen ja, bei dem Thema Umkehr, was ja nun alle bewegt, gibt es eine Umkehr, die weit über das hiesige Leben hinausgeht. Das ist eine Umkehr, die über Leben und Tod entscheidet. Und sie entscheidet über ein ewiges Leben oder ein ewiges Verlorensein. Und da bin ich vor einiger Zeit beim Bibellesen wieder auf diese Begegnung gestoßen, die ein junger Mann mit Jesus hatte, der sogenannte reiche Jüngling. Und für den war Umkehr vermutlich überhaupt gar kein Thema. Also, der war an sich so mit sich ganz gut zufrieden und unterwegs, hielt sich für fromm, alles okay. Und versuchte, wenn es irgendwie geht, den Glauben an Gott und die Nachfolge, so wie er das verstand, hundertprozentig zu erfüllen. Es war so, ich weiß ja nicht, wie ihr heute hier seid. Es gibt so Menschen, das sind so die hundertprozentigen, ne? Manche sagen, naja, ich weiß schon, 100% geht nicht, also ich gebe mich mit 75% zufrieden, aber das war ein 100%iger. Und der begegnet eines Tages Jesus und dann sagt er sich, dem werde ich nochmal was fragen. Matthäus 19, Abvers 16. Matthäus 19, Abvers 16. Und siehe, einer trat zu ihm und sprach: Meister, was soll ich Gutes tun, damit ich das ewige Leben habe? Spannende Frage, ne? Vermutlich hörte man jetzt so die Stecknadel fallen, ja? Wow, was wird jetzt kommen? Er aber sprach zu ihm, was fragst du mich nach dem, was gut ist? Gut ist nur der eine, willst du aber zum Leben eingehen, so halte die Gebote. Da sprach er zu ihm, welche? Jesus aber sprach, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben, ehre Vater und Mutter und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da sprach der Jüngling zu ihm, das habe ich alles gehalten, was fehlt mir noch? Und schon fiel die zweite Stecknadel. Ja. Oh wow, das ist denn möglich? Was fehlt mir noch? Jesus sprach zu ihm, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib's den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Da der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt davon, denn er hatte viele Güter. Jesus aber sprach zu seinen Jüngern, wahrlich, ich sage euch, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Und weiter sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher ins Reich Gottes komme. Da das die Jünger hörten, entsetzten sie sich sehr und sprachen, ja, wer kann dann selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach zu ihnen, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Vater, dafür danken wir dir und wir bitten dich, segne du jetzt dein Wort auch an unseren Herzen. Amen. Ich habe diese Begegnung überschrieben mit vom Segen der Umkehr und drei Gedanken zu dieser Begegnung des Mannes mit Jesus. Erstens, Umkehr betrifft uns alle. Umkehr betrifft uns alle. Die Frage ist schon sehr interessant und für die Menschen in unserem Land im 21. Jahrhundert äußerst ungewöhnlich. Was soll ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Das ewige Leben ist weithin aus dem Blick geraten. Das Glück im irdischen Leben hat es verdrängt. Aber wir Menschen sind dazu geboren, nicht nur hier zu leben, sondern Gemeinschaft mit Gott zu haben, ihm zu gehören, ihm zu dienen, ihn anzubeten. Und dabei ist unser Leben nicht nur auf das Zeitliche angelegt, sondern auf das Ewige hin angelegt. Deshalb sagt Jesus zu dem Mann, willst du zum Leben eingehen, dann halte die Gebote. Er lebte ja, er war ja nicht tot. Er hat Jesus ja gefragt. Aber er lebte am Eigentlichen des Lebens vorbei. Wie viele nach ihm auch, sie leben ja. Aber sie leben nicht wesentlich. Am Eigentlichen ihrer Bestimmung, Gott zu dienen, Gott zu ehren, ihn anzubeten, vorbei. Lebst du wesentlich? Ist dein Leben zukunftsfest nicht nur, was das Irdische betrifft, sondern auch was das Ewige betrifft. Jesus weist den jungen Mann auf die Gebote hin, die er zitiert, betreffen alle die erste Tafel der 10 Gebote mit dem Schwerpunkt des zwischenmenschlichen Miteinanders. Fazit des jungen Mannes, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend auf. Was fehlt mir noch? Und da halten wir schon mal die Luft an. So einen moralisch untadeligen Mann gibt es doch überhaupt gar nicht. Wie kann er das von sich behaupten? Niemand ermordet zu haben, okay. Die Ehe nie gebrochen zu haben, da werden wir schon nachdenklicher. Nie etwas gestohlen zu haben, nie etwas über einen falschen Menschen gesagt. Immer Vater und Mutter geehrt. Mein Nächsten geliebt wie mich selbst. Das ist schon eine starke Aussage. So ein moralisch untadeliges Leben, ein seltenes Exemplar von Mann mit weißer Weste. Wir hätten ihn in den Vorstand unserer Gemeinde gewählt. zum Ehrenbürger der Stadt ernannt, als Vorzeigemodell für sozial engagierte Mitmenschlichkeit präsentiert. Wenn ihr einen moralisch untadeligen Mann sehen wollt, dann schaut auch doch den an. Der ist es. Also wenn einer keine Umkehr braucht, dann der. Und dann wurde ich nachdenklich bei der Vorbereitung, wie ist das eigentlich bei mir? Ich wurde an Zeiten in meinem Leben erinnert, wo ich mich über andere stellte, wo ich von mir und meiner tugendhaften Frömmigkeit sehr überzeugt war. Umkehr, ja natürlich, man hat die Evangelisation besucht und Bibelwochen, da wurde davon gesprochen und da hat man immer geschaut, für wen ist denn jetzt die Umkehr dran? Ja, für mich nicht. So war meine frühere Beziehung nicht selten, zu Gott nicht selten auch mit einer gewissen Arroganz über andere verbunden. Das zog sich hin bis zu meiner theologischen Ausbildung in Tabor. Und ich bin meinem Herrn dankbar, dass er mir immer wieder einmal vor Augen gestellt hat und es auch immer wieder tut, wo in meinem Leben Umkehr dran ist. Dass auch ich die Umkehr brauche. Umkehr betrifft uns alle ein Leben lang. Auch wenn unser Leben nach außen hin vielleicht sehr tugendhaft erscheint. Und im Oktober dürfen wir uns ja wieder an Martin Luther erinnern, der uns das mal ins Stammbuch geschrieben hat in unserem Land. Wenn unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, so hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Umkehr sein soll. Wenn die gesamte Gesellschaft schreit, ihr müsst umkehren, dann müssten wir eigentlich antworten, ja, das ist uns vertraut, habt ihr recht. Können wir. Das ist unser Thema. Ja. Umkehr betrifft uns alle. Es ist eine beständige Herausforderung für uns. Und Jesus stellt den Mann zunächst einmal gar nicht in Frage. Das hat mich immer schon erstaunt an dieser Geschichte, dass Jesus den nicht irgendwie ja, ermahnt oder sowas sagt. Also das Junge, das kann doch wohl nicht sein. Ja. Jetzt gehst du nochmal nach Hause. Ja. Schläfst du mal Nacht drüber und morgen will ich dein Sündenregister hier auf dem Tisch haben. Ja. Also so ist das nicht. Ja. Macht er aber nicht. Aber Jesus macht etwas und wenn ihr in das Neue Testament hineinschaut, macht er das sehr häufig. Wir haben bei der Begegnung mit Jesus oft diesen Moment der Stille, ich habe das wohl mit Stecknageln so ein bisschen beschrieben, ja, diesen Moment der Stille. Und das ist die Chance für uns Menschen, nochmal nachzudenken. Er lässt uns diesen Moment. Und dann kommt die Jesus-gemäße Frage nochmal dort hinein. Oder Antwort, wie auch immer. Und das heißt jetzt für diesen Mann, der aus seiner Sicht alles vollkommen gehalten hat, aber dennoch nicht überzeugt war, das ist ja das Interessante, dass er in Ewigkeit bei Gott sein würde, den fordert er heraus. Und das ist ja auch etwas, was man häufig findet, dass Menschen, die versuchen, einen Standard zu halten, möglichst wenig Gebote zu übertreten, möglichst versuchen, das, was vom christlichen Glauben erwartet wird, von Gemeinde und Kirche erwartet wird, zu halten. Und wenn sie das alles als Paket anschauen, steht ganz zum Schluss drauf, ich weiß nicht, ob es reicht. Ich weiß nicht, ob es reicht. Ob Gott damit zufrieden ist. Also ein Riesenpaket von allem getan, von allem gehalten, von allem gemacht, religiös erfüllt, moralisch untadelig. Und am Ende, ich weiß nicht, ob es reicht. Und das ist hier auch so. Was muss ich noch tun? Irgendwas Gutes, um das ewige Leben zu bekommen. Und Jesus fordert ihn tatsächlich heraus. Er sagt, willst du vollkommen sein, so geh hin, verkaufe, was du hast und gib es den Armen, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Ja, gut. So schwer ist das ja gar nicht. Ne? So ein paar materielle Dinge loszuwerden und dann das Himmelreich kommen. Das ist nicht so schwer. Umkehr und der erste Schritt, das ist mein zweiter Gedanke, Umkehr und der erste Schritt. Ja, es wirkt zunächst mal so, dass man sagt, naja, der muss ja jetzt nur seine Sachen verkaufen, da hat er alles getan. Aber Jesus geht es gar nicht um die Äußerlichkeiten. Jesus zielt mit dieser Erwartung an den jungen Menschen auf das Zentrum, auf das Herz. Das Herz des Mannes gehörte bei aller Tugendhaftigkeit, Religiosität und Frömmigkeit nicht Gott. Das Herz des Mannes gehörte seinem Besitz. Und hier sind wir an einer Stelle, wo wir Menschen total begrenzt sind. Wem wirklich das Herz eines Menschen gehört, da fehlt uns völlig der Einblick. Das können wir über einen anderen Menschen nicht sagen. Der Mensch sieht nur, was vor Augen ist, Gott, der Herr, aber sieht das Herz an. Und deswegen kann nur Jesus ins Herz hinein sehen und ins Herz hinein fragen. Und ins Herz hinein auch die Erwartung formulieren. Und hier bei diesem Mann war es eben der Besitz. Und das ist die spannende Frage von diesem Text ja auch für uns. Wem gehört mein Herz? Woran denken wir am Morgen zuerst, am Abend zuletzt? Was treibt uns an? Wofür leben wir? Was ist die innere Motivation unseres Strebens und Handelns? Und wenn wir das herausgefunden haben, haben wir ein Stück weit herausgefunden, wem unser Herz gehört. Ein Stück weit. Die Antwort Jesu beginnt ja mit der Aussage, willst du vollkommen sein? Aber damit ist nicht gemeint, dass der Mann zu seiner frommen Erfolgsstory nur noch etwas hinzufügen müsste. Und dann wäre er wirklich vollkommen. Nein, damit ist gemeint, wenn du Gott ganz gehören möchtest, dann geht es im Grunde genommen nicht darum, ihm noch etwas Gutes zu tun, Gott etwas Gutes zu tun, sondern wenn du ganz sein willst, dann gib ihm ganz dein Herz. Gib ihm das, was dich von ihm trennt. Und wer meint so, ein Paket zu haben von frommen Dingen, die er getan hat, die er erfüllt hat, was er gespendet, geopfert hat, wie lange er schon konfirmiert oder getauft ist oder sonst irgendetwas, wer dieses große Paket hat und am Ende an dieser Frage steht, reicht das denn und auf die Idee kommen würde, wenn ich noch etwas dazu tue, dann reicht's. Den müsste man sagen, es reicht nie. Was du tust, reicht nie. Sondern schenke ihm dein Herz. Mit allem, was dazu gehört, mit allem, was dich von ihm trennt. Willst du ganz ihm gehören, dann schenk dich ihm ganz. Und jetzt ist das Spannende, Umkehr und der erste Schritt. Umkehr wird praktisch und sichtbar. Für diesen Mann heißt das ganz konkret. Er war jetzt dran, er wusste, was er tun sollte. Der Acker musste verkauft werden, die Verkaufsverhandlungen eingeleitet. Die Ochsen mussten weg, ja. Der kostbare Mantel, vor kurzem auf dem Basar erworben, verkauft, das erzielte Geld an die Armen gegeben. Ganz praktische Dinge. Er geht den ersten Schritt nicht. Umkehr hat konkrete Folgen. Umkehr zeigt sich im praktischen Handeln. Umkehr wird sichtbar und spürbar, nicht nur hörbar. Und das ist das, was Martin Luther so herausgearbeitet hat. Wenn unser Herr und Meister spricht, tut Buße, dann will er, dass unser ganzes Leben von Buße, von Umkehr bestimmt ist. Und dann ist das konkret. Dann steht da eine Entschuldigung an, da steht da etwas an, dass ich etwas zurückgebe, was nicht gehört, dann steht das an, eine Sünde zu lassen und so weiter und so weiter. Umkehr zeigt sich im praktischen Handeln. Sie wird sichtbar und spürbar. Auch Christen können ja viel von Umkehr reden, schon viel darüber gehört haben und schon am ersten Schritt scheitern. Nicht tun. Vielen Dank für die gute Predigt, aber man geht so, wie man gekommen ist. Und alles bleibt beim Alten. Als der junge Mann die Antwort hörte, ging er betrübt weg, denn er war sehr reich. Das ist nochmal dieser Hinweis aus dem Text heraus, wem sein Herz gehörte, dem Reichtum. Bonhoeffer sagt zu dieser Stelle, wer von Jesus weggeht, geht traurig durchs Leben. Da bleibt eine Grundurtrauer bestehen. Er wagt den ersten Schritt der Umkehr nicht. Damit wagt er auch nicht den ersten wesentlichen Schritt auf Gott zu. Schritt für Schritt verschwand er wieder im Nebel der Zeitgeschichte und wir haben nie mehr etwas von ihm gehört. Wenn unser Leben als Christen ein beständiges Leben der Umkehr sein soll, dann ist es wichtig, dass wir im Gebet bleiben. Herr, zeige mir, wo ich Umkehr nötig habe. Schenke mir für den ersten praktischen Schritt den Mut dazu. Umkehr ist kein Spaziergang und schon gar nicht selbstverständlich. Je reicher ein Mensch ist an Wissen, an Bildung, an Vermögen, an sozialen Kontakten, an Ansehen, an Moral, desto schwerer ist es, ein Leben der Umkehr zu leben. Martin Buber hat einmal sehr treffend geschrieben, die große Schuld des Menschen sind nicht die Sünden, die er begeht, die Versuchung ist mächtig und seine Kraft gering. Die große Schuld des Menschen ist, dass er in jedem Augenblick die Umkehr tun kann und nicht tut. Jesus hält fest, ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Und die Jünger, die das hören, sind total erschüttert. Denen geht das durch Mark und Bein. Vielleicht dachte auch der ein oder andere von ihnen, wie ist es denn dann mit mir? Habe ich überhaupt eine Chance, ins Himmelreich zu kommen? Damit komme ich zum dritten. Umkehr ist Gottes Geschenk und hält uns bei Jesus. Umkehr ist Gottes Geschenk und hält uns bei Jesus. In die Erschütterung der Jünger hinein sagt Jesus ein ermutigendes Trostwort. Er sagt, bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Doch es ist auch heute möglich, dass Gott ganz reiche, ganz starke, ganz erfolgreiche, ganz selbstbewusste, ganz intelligente Menschen überwindet und sie den Weg der Umkehr gehen und zu ihm zurückfinden. Ich persönlich habe das in meinem langen Dienstleben kaum erlebt. Also bei der Vorbereitung der Predigt habe ich mal überlegt, fällt dir ein Name ein, wo jemand ganz stark, ganz gesund, ganz reich, ganz erfolgreich war, hochintelligent und zur Umkehr gefunden hat? Und spontan ist mir kein Name eingefallen. In all den Jahren. Und dann fiel mir aber doch jemand ein, der Fritz kennt sie gut, die Frau Wiefelsbütz, in Duisburg-Ruhrort, eine sehr reiche Verlegerin, wirklich viel Geld zur Verfügung hatte. Und die, ich habe das bestimmt schon mal hier erzählt, die eines Tages auf den Markt ging, wie immer auch auf den Markt. Ja. Und dann war da auf einmal so eine Versammlung. Und dann hat sie zugehört, ne? So ungefähr war es, glaube ich. Anton Schulte hat gepredigt, ja, ein Evangelist. Und hat hierüber gesprochen, über den reichen Jüngling. Ja, hat er gesprochen. Und die Frau steht dort und hört zu. Und so ungefähr, ich glaube, das hat sie mal persönlich erzählt, die hat gedacht, der kennt mich. Der Anton Schulte kennt mich, der spricht über mich. Ja, ja. Und dann hat Gott sie überwunden. Und sie hat, ist zum Glauben gekommen, hat ihr Verlagsprogramm zum Teil umgestellt, hat dann Drucksachen, die nicht so ganz ethisch im christlichen Sinne waren, nicht mehr verlegt, hat andere Sachen verlegt, hat den Brendo-Verlag gegründet auch. Und ich habe sie noch kennengelernt im hohen Alter, da gehörte sie noch zum sogenannten Arbeitskreis der kleinen Gemeinschaft in Duisburg-Ruhrort. Du hast auch noch kennengelernt. Die ist mir eingefallen. Ich habe gedacht, ja doch, da gibt es jemanden. Und trotzdem sollten wir die Hoffnung und den Glauben nicht verlieren. Dass Jesus Menschen zur Umkehr führen kann, die vielleicht gar nicht damit rechnen. Ich habe im Moment so einen Gebetsauftrag, der mir vor 2-3 Jahren mal aufs Herz gefallen ist, für 7 junge Männer zu beten aus unserer Verwandtschaft, die meines Wissens alle nicht so den Weg mit Jesus gehen. Und ab und zu sehen wir uns, ja, und für diese namentlich zu beten, bin ganz gespannt. Und neulich habe ich das mitbekommen auf einer Familienfeier, dass sich 2 von denen sich über den Glauben unterhalten haben. Da habe ich gesagt, interessant. Ja. Also wir sollten nicht aufgeben zu beten und darum zu bitten, dass Jesus Menschen zur Umkehr führt. Wie hat es der Schriftsteller Tolstoi in seinem Gleichnis beschrieben? Da kam ich zu mir und hielt inne mit der tollen Fahrt. Mit aller Gewalt ruderte ich zurück, stromaufwärts dem Ufer zu, und endlich kam ich heraus aus der gefährlichen Strömung. Das Ufer, von dem ich losgetrieben war, war der lebendige Gott. Nun war ich zu ihm zurückgekehrt und geborgen. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und Schaden nimmt an seiner Seele? Was nützt einem Menschen die ganze bürgerliche Moral, wenn er an Gott vorbeilebt? Was nützt es uns Menschen, wenn wir das Klima gerettet haben und wären in Ewigkeit verloren? Was nützt die ganze Frömmigkeit, wenn unser Herz einem anderen gehört? Umkehr ist ein Gnadengeschenk Gottes, das wird auch deutlich. Nur das Bild, was Tolstoi hier gebraucht, könnte uns auf eine falsche Fährte führen. Dass Umkehr ganz in unserer Macht stehen würde. Dass wir nur kräftig rudern müssten und kämen dann zu Gott zurück. Es ist ein geheimnisvolles Beides. Die Umkehrbereitschaft des Menschen, das Umkehren, aber gleichzeitig auch das Geschenk Gottes, dass Gott uns zur Umkehr befähigt. Gott führt zur Umkehr. Er zerbricht unsere Fassaden, unser baufälliges Moralgebäude und dringt bis zu unserem Herzen vor und lädt uns dann zur Umkehr ein. Er ist es selbst, der uns ruft: Kehr um. Warte nicht, geh den ersten Schritt. Und dein Weg der Umkehr führt dich über Jesus. Dein Weg der Umkehr ist der Weg der Nachfolge, der führt dich zu Jesus an sein Kreuz, wo er für dich gestorben ist, alles für dich gegeben hat. Und durch seine Gnade kannst du umkehren, Vergebung empfangen, neu beginnen. Kehr um. Gerhard Terstegen hat es einmal so in einem Liedvers zum Ausdruck gebracht: Ich folge Gott, ich will ihm ganz genügen. Die Gnade soll im Herzen endlich siegen. Ich gebe mich, Gott soll hinfort allein und unbedingt mein Herr und Meister sein. Ein Mensch, der die neue Geburt aus Gott erfahren hat, sagt Reinhold Rute, überwindet die Welt. Sein Wille ist umgewandelt, seine egoistischen Lebensziele, seine Pläne und Neigungen ändern sich. Ein Mensch, der aus Gott geboren ist, lebt sinnerfüllt, seine persönliche Revolution wirkt mit Sicherheit revolutionierend auf die ganze Gesellschaft. Spürt unsere Umgebung etwas von der Siegesmacht, die Gott verleiht? Umkehr, ein großes Thema in unserer Gesellschaft. Und wir sollten das, was uns die Wissenschaftler im Blick auf Klima sagen, auch ernst nehmen. Manchmal denke ich viel Blauäugigkeit, auch unter uns Christen, auch Augen zu und durch. Ich habe ja einen Sohn, der selber wissenschaftlich in dem Bereich unterwegs ist, als Hydrowissenschaftler, war jetzt lange in Peru, hat dort eine Forschung gemacht, oben in Cusco, wo ein geniales Bewässerungssystem von den Inkas es gegeben hat. Und das ist sein Forschungsprojekt, wie das eigentlich funktioniert hat. Er ist also wissenschaftlich unterwegs. Und gleichzeitig haben wir die jungen Leute, die sagen: Mensch, müssen wir uns nicht ändern. Das sollten wir schon ernst nehmen, ganz klar. Und was an unserer kleinen Stelle steht, auch gucken, was können wir umsetzen, was können wir Gutes tun. Ich bin auch in einer Familie groß geworden, ich oute mich mal hier, wo für meinen Vater das immer ein großes Thema war, ja, die Umwelt, die Schöpfung. Und er hat schon in den 80er Jahren gesagt: Naja, wir müssen einfach mehr Bäume pflanzen, sie pflegen. Ja, was tun wir? Und da komme ich so her, aus einem Bewusstsein, hier aber stärker an der Schöpfung festgemacht und nicht so stark von: Lasst uns die Welt retten, dann sind wir gerettet. Sondern als Christen haben wir beides. Ja, wir sind Teil dieser Schöpfung, wollen auch manches aufgreifen. Aber bei dem Thema Umkehr, was auch immer überall ist, haben wir doch noch mehr, oder? Wir haben noch eine andere Botschaft. Und wir sollten es als Gemeinden, Kirchen und so weiter aufgreifen. Und sagen: Umkehr, ja. Und die Umkehr zum Leben, bis ins ewige Leben hinein, führt zu Jesus. Und von dieser Umkehr geht ein großer Segen aus. Wenn es jemand erfasst, es ist Gottes Gnadengeschenk. Aber dann auch ein praktischer Schritt von unserer Seite wieder auf ihn hin zurück. Und diese Umkehr betrifft dich und mich wirklich ein Leben lang. Deshalb ist die Frage: Welcher Schritt ist für dich dran, welcher ist für mich dran, dafür zu beten, umzukehren? und dann wieder neu zu vertrauen auf Gottes Gnade, auf seine Führung, auf seine Kraft, auf seine Liebe. Und dann nicht untergehen im Nebel der Zeit und traurig davonlaufen, sondern ihm gehören für Zeit und Ewigkeit.